Ja, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Unser Thema heute, wir sind da, oder ich bin immer noch dabei, Themen aus dem Buch der Sprüche zu verwenden. Und da heute ist das Thema, Freundschaft hat Gott mit den Aufrichtigen. Hintergrund ist dieser Vers aus Sprüche 3, Vers 32. Der Verkehrte ist dem Herrn ein Gräuel, aber mit den Aufrichtigen hat er vertrauten Umgang. Und wir konzentrieren uns heute Morgen vor allem auf den zweiten Teil. Der erste Teil werden wir kurz ansprechen und kurz noch dieser Hinweis, was ist ein Gräuel? Ich weiß nicht, ob wir das im Alltag verwenden, so ein Begriff, aber Gräuel bedeutet eine tiefe Abneigung, eine gefühlsmäßige, das geht gar nicht. Ich habe Ekel davor, ich verabscheue das, das ist Gräuel. Und es gibt Dinge in der Heiligen Schrift, die genannt werden, Gräuelsünden, also es gibt Sünden, wo Gott sagt, es ekelt mich in besonderer Weise. Es ist nicht einfach nur eine Übertretung, sondern ich habe wirklich Ekel davor. Abscheu, ein starkes Gefühl des Widerwillens, der tiefen Abneigung oder des körperlichen Ekels gegenüber einer Person, einer Tat oder einer Sache. Wir beginnen mit dem ersten Teil, den wir kurz halten. Der Verkehrte ist dem Herrn ein Gräuel. Was ist damit gemeint? In den Sprüchen haben wir immer wieder Aussagen von Menschen, die krumme Wege gehen. Und ein Verkehrter ist einer, der im Widerspruch zu Gott lebt und einer, der in einer Haltung lebt, wo er krumme Wege geht. Krumme Wege sind Dinge, wo man vielleicht etwas versucht zu erreichen mit Tricks. Krumme Wege sind Haltungen, wo man einfach sich versteckt, wo man ausweicht, wo man nicht zugibt, was Sache ist. Da muss man immer wieder was Neues erfinden. Man muss Sachen verstecken. Es braucht Notlügen. Es braucht Ausreden. Das sind krumme Wege. Und wenn du in deinem Leben so etwas hast, wo du anderen gegenüber oder Gott gegenüber dich versteckst oder wo du anderen gegenüber sagst, das gebe ich nicht zu, nein, das überhaupt nicht, ich verstecke das, dann musst du aber auch hin und wieder lügen, verdrehen, verbiegen, krumme Wege gehen. In der Beziehung zu Gott kann man eben auch krumme Wege gehen. Das gilt natürlich besonders für Menschen, die noch keine Gottesbeziehung haben. Aber nicht nur. Auch Christen können krumme Wege gehen. Im Unterschied dazu, aber mit den Aufrichtigen hat er Gott vertrauten Umgang. Und jetzt möchte ich gleich am Anfang euch auf das hinweisen. Es steht hier nicht, mit dem Perfekten hat Gott vertrauten Umgang. Es steht hier nicht, jene, die sich alle Mühe gegeben, jene, die ein besonderes geistliches Niveau erreicht haben. Nein, es steht hier mit den Aufrichtigen. Und aufrichtig vor Gott sein kann jeder, der es ehrlich meint. Du musst kein besonderes Niveau vor Gott vortäuschen oder vorspielen oder wie auch immer. Also Aufrichtigkeit, das kannst du. Du kannst, wenn du willst, vor Gott tatsächlich aufrichtig sein. Wir schauen uns das dann ein bisschen ein. Was bedeutet das? Eben, dann geht man gerade Wege. Ich suche keine Ausflüchte. Ich übertrage die Verantwortung, die ich habe, nicht auf jemand anderen. Ich bin offen, ich stehe zu dem, was ich denke, was ich fühle, wie ich bin. Ich gehe einen geraden Weg. Zum Unterschied von einem krummen Weg vor verkehrt sein. Wir haben im Deutschen einen Spruch, der heißt, ein gerader Michel sein. Ein gerader Michel bedeutet bei uns in Österreich, da ist jemand vor mir, bei dem weißt du, wie du dran bist. Der sagt, der spielt dir nichts vor. Der manipuliert dich nicht. Der ist ehrlich. Das ist ein gerader Michel. Und hier könnte man auch das Thema hineinnehmen, authentisch sein. Aber das ist ein großes Thema. Ein gerader Michel sein kann auch jemand, der rücksichtslos einfach sagt, so denke ich, so fühle ich und ich sage dir das und ich hau dir das jetzt um die Ohren, egal ob es dir schmeckt oder nicht, ob es dich verletzt oder kränkt. Das ist nicht die positive Seite von einem geraden Michel. Authentisch leben, so Gott will, werde ich in 14 Tagen darüber eine Predigt halten, authentisch sein im Miteinander. Heute geht es um die Gottesbeziehung, wo es heißt, einfach mit verschiedenen Worten, ehrlich sein, echt sein, authentisch, geradlinig sein, ohne Hintergedanken. Ohne sich zu verstellen, das bedeutet letztlich aufrichtig sein. Jeder, der versucht, sich selbst zu verbessern gegenüber Gott, ist nicht aufrichtig. Jeder, der zu seinem Sein steht und seinen Gefühlen und Gedanken gegenüber Gott, ob sie gut oder schlecht sind, der ist aufrichtig. Und Aufrichtigkeit kann man lernen. Sprüche zum Beispiel, das ganze Buch der Sprüche soll dir helfen, Aufrichtigkeit zu lernen. Da heißt es unter anderem, mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst, und ich denke, das gilt vor allem für die Gottesbeziehung, Gott der Vater, wir die Söhne, die Töchter, sein Wort ist das, worum es jetzt geht. Wenn du meine Worte annimmst, meine Gebote bei dir bewahrst, das heißt, ich halte das auch fest und ich nehme das ernst. Was ist dann? So dass du der Weisheit dein Ohr leist und dein Herz der Einsicht zuwendest. Wenn du um Verständnis betest, um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nachher forschest wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Ich gehe jetzt nicht näher darauf ein, obwohl ich das sehr gern tun würde. Denn, ihr merkt, da gibt es Zusammenhänge. Der Herr gibt Weisheit. Aus seinem Mund, aus seinem Wort kommen Erkenntnis und Einsicht. Er hält für die Aufrichtigen Gelingen bereit und beschirmt die in Lauterkeit wandeln. Er bepfahrt die Pfade des Rechts und er behütet den Weg seiner Getreuen. Dann, wenn du das tust, so lebst in dieser Haltung, könnte man mehrmals darüber predigen, tue ich nicht, dann wirst du Gerechtigkeit und Recht verstehen, Aufrichtigkeit und jeden guten Weg. Also Menschen können in eine Entwicklung hineinkommen, wo sie wirklich vor Gott und vor Menschen weise werden, wenn sie das Wort Gottes ernst nehmen und wenn sie in ihrem Herzen diesen Wunsch haben, wirklich Gottes Gedanken zu verstehen und zu leben. Und da kommt schon das Erste, warum Aufrichtigkeit gut ist. Später heißt es dann, um dich zu erretten vor dem Weg des Bösen, von dem Menschen, der Verkehrtes spricht. Wir sind in einer Welt und werden ständig mit allem möglichen verkehrtem Gedankengut konfrontiert. Selbst unter Christen kann man nicht einfach alles blind glauben, auch unter Theologen nicht. Von denen, welche die geraden Pfade verlassen, um auf dem Weg in der Finsternis zu wandeln, die sich freuen, Böses zu tun und frohlocken über boshafte Verkehrtheit, deren Pfade krumm sind, die auf Abwege geraten. Also Aufrichtigkeit und diese Haltung gegenüber Gott, von ihm wirklich das Leben prägen zu lassen, ist ein großer Schutz. Man kann es lernen. Es tut gut, man wird bewahrt. Es tut auch deiner Gottesbeziehung gut, denn mit dem aufrichtigen, hat Gott vertrauten Umgang. Und wir sind eigentlich mit einem, ich nenne das jetzt mal so, stimmt vom Begriff her nicht, wir sind mit einem Gendefekt geboren worden. Unser Gendefekt heißt, ich will mich verstecken. Wie bei Adam. Nach dem Sündenfall, was war seine erste Reaktion? Das gebe ich nicht zu. Ich verstecke mich und ich verdecke ein Problem. Und mit diesem Gendefekt, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, sind wir geboren. Wir sind Menschen, die Meister sind im Verstecken. Und da kommt eine Seite, wo man sagen muss, ja, es ist gut, wenn du nicht allen Menschen deine Schwächen und deine Gedanken zeigst. Denn du lebst nicht unter Freunden. Du kannst nicht davon ausgehen, dass alle Menschen dir wohlgesonnen sind. Darum musst du dich teilweise auch verstecken. Und die Intimität und die Nähe, überleg dir gut mit wem. Aber jetzt sind wir bei Gott. Ich erinnere mich an ein Gespräch, ich musste schmunzeln mit einem jungen Mann und ich habe ihm gesagt, warum sagst du das nicht zu Gott? Und dann sagt er mir, weil ich mir denke, solange ich es ihm nicht sage, weiß er es nicht. Das hat er sehr ernst gemeint. Gott weiß es. Also ist es natürlich ein Riesengeschenk, dass wir uns Gott nahen dürfen. Und ich möchte dir sagen, was immer in deinem Leben ist, wie sehr du dich darüber schämst, wie unfähig du bist, das in den Griff zu kriegen, wie sehr du das verstecken möchtest, vor Gott kannst du das bringen. Und das ist jetzt eine Riesenhilfe, die Gott uns gibt, denn wir Menschen brauchen Antworten. Ich brauche eine Antwort auf die Frage, ich schäme mich. Ich brauche eine Antwort auf die Frage, aber ich habe doch, ich bin doch, ich habe ein Problem. Ich will das nicht einfach so dir sagen, Gott. Ich schäme mich. Was soll ich denn tun? Ja, verbergen bringt es auch nicht. Und dann ist ein Vers in der Heiligen Schrift oder mehrere Verse, sind mir zu einer unwahrscheinlichen Tür in die Freiheit, um vor Gott hineinzutreten geworden. Seitdem meine ich, bin ich aufrichtig vor Gott im Sinne von ehrlich und mach richtig auf. Gott, ich lasse dir all mein Jammer sehen, ich schütte mein Herz in allen Dingen, in denen, wo ich Freude habe, in Dingen, wo ich Sorge habe, in Dingen, wo ich lieber verbergen will, wo ich mich schäme. Ich sag's dir, und da gibt's diese Verse im Hebräerbrief. Und so, liebe Geschwister, können wir jetzt durch das Sterben Jesu Christi, durch das Opfer seines Blutes, frei und ungehindert in das Heiligtum eintreten, zu Gott selbst kommen. Frei und ungehindert. Wirf diese Gedanken, das kann ich Gott nicht sagen. Wirf diese Gedanken, so kann ich doch nicht zu Gott kommen. Tu das weg, das ist nicht von Gott, denn Gott sagt, komm. Und wo empfangen wir denn Hilfe zur Veränderung, wenn nicht bei Gott? Gott ist unser Heil. Er ist es, der alles ändern kann, auch in unserem Leben. Christus hat sein Leben geopfert und mit dem Vorhang niedergerissen. Ihr wisst, Bilder, Altes Testament, Tempel, Allerheiligster, Bild für Thron Gottes, Vorhang, ein Schutz, wo nur der hohe Priester immer rein durfte. Und dann beim Tod Jesu ist dieser Vorhang zerrissen. Und die Bibel sagt, so ist es mit dem Leib Christi, der ist zerrissen worden, damit wir Zugang haben, damit du Zugang hast. So hat er unseren neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt uns. Als unser hoher Priester herrscht er nun über das Haus Gottes, seine Gemeinde. Biblische Theologie ist immer eine Theologie, die dann zum Handeln befähigt. Darum, weil das so ist, wollen wir uns Gott nähern. Mit aufrichtigem Herzen. Mit aufrichtigem Herzen. Ich will mich nicht mehr verstecken. Ich will nichts schön reden. Ich will nicht so tun, als ob. Bei dir, Gott, darf ich aufmachen. Sünde, Zweifel, Fragen, Ängste, Sorgen, was immer ist. Auch das, wo du denkst, ein Christ sollte doch nicht so denken oder so fühlen oder weiß ich was tun. Und im festen Glauben, denn das Blut Jesu Christi hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit und von aller Schuld reingewaschen. Diese Verse haben mir enorm geholfen. Diese aufrichtige Beziehung mit Gott im Sinne, ich mach auf Gott, ich bring dir alles, schütte mein Herz vor dir auf. Zu wissen, jeden Augenblick meines Lebens darf ich das. Ich darf das. Gott lädt mich ein. Er weist mich nicht zurück. Es ist sein Wunsch, dass ich komme, also möchte ich dann noch kommen. Wir dürfen zu Gott kommen bei innerer Verwirrtheit. Manche von euch kennen wahrscheinlich den Psalm 73. Da ist ein Gläubiger, der schaut sein Leben an, er schaut das Leben der Gottlosen an und sagt, das bringe ich nicht auf die Reihe. Mein täglich Brot sind Probleme. Ihr täglich Brot ist Wohlergehen. Es geht ihnen sehr gut. Und das ist eben auch eine Seite, die man sagen muss. Und er sagt, Gott, ich bringe das nicht zusammen. Wieso? Wie soll ich das bewerten? Es ist doch völlig egal, wie ich lebe. Denen geht es so gut und ich täglich. Und dann steht dieser eine Satz, bis ich in das Heiligtum Gottes ging. Also er ist in die Gegenwart Gottes hineingegangen. Es ist wahrscheinlich nicht, es kann nicht das Innerste des Tempels sein, aber es muss beim Tempel sein. Und dann hat er mit Gott darüber geredet. Und auf einmal kommt von oben eine völlig neue Lebensperspektive. Er sieht auf einmal das Ende des Gottlosen. Und er sieht sein Ende, dass er bei Gott leben darf. Und diese Begegnung mit Gott, diese Nähe mit Gott, diese Aufrichtigkeit, wo er sagt, ich bringe das nicht auf die Reihe, Gott, hilft ihm zu einer neuen Erkenntnis, dass er zum Schluss sagt, ist okay, Gott. Ich habe im Himmel und auf Erden nichts, was mir wichtiger ist wie du. Du bist mein Mittelpunkt. Und führe du auch jetzt in Zukunft mein Leben nach deinem Plan. Also hier, oder Johannes der Täufer, das ist für mich so ein gewaltiges Beispiel. Dieser Mann, der hinausgegangen ist, auf Jesus hingewiesen hat, dann im Gefängnis ist, beim Herodes. Und auf einmal bringt er seine Lebenswirklichkeit nicht mehr in Zusammenhang mit dem Anspruch, Jesu, der Messias zu sein. Er kann das nicht einordnen. Das passt doch nicht. Ich als einer, der auf den Messias bin jetzt im Gefängnis. Was macht er? Er geht mit seinen Fragen an über Jesus. Durch seine Jünger schickt er zu Jesus. Und er sagt ganz ehrlich, wie ist das jetzt? Ich krieg's nicht zusammen. Bist du wirklich der Messias? Müsst ihr euch mal vorstellen. Aber das ist authentisch sein. Das ist aufrichtig sein. Er sagt sein Problem. Und Jesus antwortet ihm. Bisschen eigenartige Antwort. Er sagt zu ihm, schau mal, Blinde werden sehend, Lahme gehen, Tote stehen auf. Das sind drei Zeichen des Messias. Und dann sagt er, glückselig der, der sich nicht ärgert an mir. Also glückselig der, der nicht Anstoß nimmt, dass ich so oder so handle. Das war die Antwort. Nicht alle Fragen sind gelöst. Ich erkläre dir nicht, warum du im Gefängnis bist. Ich erkläre dir nicht, wie es mit dir weitergeht. Nein, ich bin der Messias. Deine Frage ist beantwortet. Jetzt halt das aus. Er war aufrichtig. Auch wir mit unseren Zweifeln. Ich kenne leider gerade in der Kindheit meines Glaubens enorm viele Zeiten des Zweifelns und des Fragens. Ich bin damit zu Gott gegangen und habe Antworten gesucht und viele Antworten gefunden. Bei Gott, zu dem Gott, über den ich Fragen hatte. Oder David, Psalm 32, Aufrichtigkeit. Ihr wisst, er hat die Ehe mit Bathsheba gebrochen. Er ist zum Mörder geworden, indem er Uriah, den Mann der Bathsheba, umbringen ließ. Vertuscht hat. Ja, das ist halt ein Schaden, der im Krieg passiert. Und dann nach dem Tod des Uriah Bathsheba zu sich genommen hat. Und so weitergelebt hat, als wäre nichts passiert. Aber innerlich ist was passiert. Er hat seine geistliche Kraft verloren. Gott hat seine Hand auf ihn gelegt. Und dann kommt ein Prophet, Nathan, und sagt ihm etwas, wo David sagt, Herr, ich habe gesündigt. Ich gebe es jetzt zu. An dir allein habe ich gesündigt. Und mit diesem Bekenntnis hat sich alles innerlich wieder verändert. Nicht die Konsequenzen seiner Sünde sind aufgehoben worden, denn seit diesem Zeitpunkt gab es schwere Erfahrungen für David, die er ohne diese Schuld nicht hätte erleiden müssen. Gott sagt, du hast meinen Namen verächtlich gemacht. Vor den Menschen oder so ähnlich. Also manchmal gibt es sehr wohl auch nach Vergebung noch Konsequenzen für die Sünde. Gehen jetzt nicht näher darauf ein. Aber Vergebung ist da. Du hast bekannt, so ist dir die Sünde vergeben. Sofort, ruckzuck. Und wenn wir dann in den Psalmen lesen, die Psalmen Davids, der gibt uns David einen Blick in sein Herz, in seinem Leben mit Gott. Was hat er denn nicht alles mit Gott besprochen? Wie viel Klagen, wie viel Freuden, wie viel Ängste, wie viel Sorgen. Und wir haben hier einen Menschen, auch wenn das nicht ausdrücklich erwähnt wird, aber ich glaube, man darf sagen, David war ein Freund Gottes. Gott selber sagt, ein Mann nach meinem Herzen. Und da sehen wir, ein Mann nach meinem Herzen heißt nicht, dass er gewaltige Fehler gemacht. Aber er ist immer wieder umgekehrt zurück und hat auf Gott letztlich allein vertraut. Oder Hiob, wie hat doch der sein Herz vor Gott ausgeschüttet? Ich kann das nicht verstehen, Gott. Du bist mir zum Feind geworden. Ich glaube, du magst mich nicht mehr. Im Gegenteil, du bist sogar gegen mich. Er hat sein Herz ausgeschüttet. Lag völlig daneben. Ich stelle mir immer vor, wie Gott im Himmel mit großem Wohlwollen auf Hiob Herach beschaut hat, weil er sich nicht losgesagt hat, sondern dran geblieben ist. Aber alle inneren Dinge hat er vor Gott ausgeschüttet. Und da ist mir eines wichtig: aus dem Herzen keine Räuberhöhle machen, aber nie vergessen, wenn du vor dir hast. Das ist auch wieder so ein deutscher Spruch: aus dem Herzen keine Räuberhöhle machen. Das heißt, nichts Verborgenes in seinem Herzen zu haben. Frei herausreden, offen seine Meinung sagen, Ärger oder Gedanken nicht heimlich in sich hineinfressen. Und ihr merkt, was für ein viele Menschen gehen in die Therapie, und das finde ich alles gut, um sich endlich einmal die Dinge vom Herzen zu reden, sich auskotzen zu können. Das kannst du mit Gott und mit deinem Seelsorger auch machen. Kannst ihm alles sagen. Aber ich habe schon Aussagen von Menschen gehört, wo ich mir gedacht habe, so redet man nicht mit Gott. Solltest nie vergessen, zu wem du gehst. Darfst dein Herz öffnen, aber der Respekt, du bist Gott. Ich bin ein Mensch. Deine Wege sind heilig. Ich verstehe dich nicht. Ich bin auch nicht einverstanden, wenn du das machst. Aber respektvoll kann man trotzdem sein. So ähnlich wie ein Kind mit dem Vater sehr direkt reden darf, aber nicht respektlos. Aufrichtigkeit, Freundschaft, Nähe, Vertrautheit, Verlässlichkeit. Das ist Freundschaft. Eine kurze Frage: Gibt es einen Unterschied zwischen Kindschaft und zwischen Freundschaft? Was meint ihr? Auf jeden Fall, okay. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das unterscheiden. Durch die Wiedergeburt ist ein Mensch zum Kind Gottes geworden. Das sagt noch nichts aus über die Qualität der Beziehung des Menschen zu Gott im Sinne von Freundschaft. Freundschaft drückt eine bestimmte Qualität in einer Beziehung aus. Ein Kind Gottes ist ein Kind Gottes durch die Hinkehr zu Jesus Christus, durch den Empfang des Heiligen Geistes und hat Leben aus Gott bekommen. Ist er damit automatisch in einer Freundschaftsbeziehung? Ich meine nein. Man kann Kind Gottes sein, ohne Freund Gottes zu sein, obwohl Gott selber sagt, ich möchte gerne dein Freund sein. Ich habe das für mich definiert: Was ist Freundschaft? Das Geschenk der Nähe und Vertrautheit verbunden mit Verlässlichkeit. Das sind für mich die Kernpunkte einer Freundschaft. Ich schenke dir meine Nähe. Ich ziehe dich ins Vertrauen. Ich sage dir Dinge, die ich nicht zu jedem anderen sage. Und ich stehe verlässlich zu dir. Was ich zu dir sage, werde ich halten. Das ist Freundschaft. Meines Erachtens. Freundschaft mit Gott, das ist eine echte Crossover-Freundschaft. Kennt ihr den Begriff Crossover-Freundschaften? Wenn ich als Mann mit einer Frau eine Freundschaft habe, ist das eine Crossover-Freundschaft. Zwei völlig verschiedene Dinge begegnen sich. Frau und Mann. Crossover. Wenn ich verheiratet bin und eine Crossover-Freundschaft habe, dann kann das zu einem Riesenproblem werden und wird in den wenigsten Fällen wohl funktionieren. Jetzt sind wir aber bei Gott. Das ist eine echte, wahre Crossover-Freundschaft. Eine Freundschaft, die über das Kreuz geht. Zwei verschiedene Menschen aus zwei Welten. Da ist Gott aus seiner Welt, die ich nur ansatzweise verstehe durch Jesus Christus, den Heiligen Geist und sein Wort. Der kommt jetzt und sagt, ich will dein Freund sein. Gewaltig. Eine echte Crossover-Freundschaft, die funktioniert, die gut tut. Von Gott gewollt. Gott will das. Hat dich das noch nie beeindruckt, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Allerhöchste, König aller Könige, Herr aller Herren, zu dir ganz persönlich nahe kommt und sagt, Freundschaft. Ist es selbstverständlich? Für mich nicht. Freundschaft. Aber nach seinen Regeln. Das ist eben der Unterschied zwischen Kindschaft und Freundschaft. Jesus sagt zum Beispiel, ihr seid meine Freunde zu seinen Jüngern, wenn ihr tut alles, was ich euch gebiete. Oh, das ist ein Unterschied zu Kindschaft. Kindschaft, Kind Gottes, werde ich durch Geburt. Eine Freundschaftsbeziehung mit Gott hat damit etwas zu tun, dass ich das liebe, was er liebt und er will, dass ich das lerne und dass ich entschieden gegen das bin, was er ablehnt und verabscheut. Es ist tatsächlich eine Freundschaft nach seinen Regeln. Nie vergessen, ja, Freund, aber König, Schöpfer. Nach seinen Regeln. Und seine Regeln sind gut für uns. Und es kann passieren, dass Christen in Feindschaft mit Gott leben, obwohl sie Kinder Gottes sind, weil sie die Welt mehr lieben als Gott selber. Jakobusbrief, da steht ein ganzer Abschnitt darüber. Sie sind zwar Kinder Gottes, aber leben in Feindschaft mit Gott, weil sie das System dieser Welt, die in absolutem Gegensatz zum Gott ist, wo Gott abgelehnt wird, ausgeklammert wird, alles muss ohne Gott funktionieren, wenn man sein Herz daran hängt, kann man Kind Gottes sein und sogar trotzdem Feind Gottes. Nähe, Vertrautheit, Verlässlichkeit. Nähe, ich glaube, das ist einfach. Ich komme zu jemandem, ich suche seine Nähe. Von Jesus wird gesagt, er ist ein Freund der Zöllner und Sünder. Inwieweit hat sich seine Freundschaft gezeigt? Ja, er hat die Nähe dieser Menschen gesucht. Nicht, dass er mit ihrem Leben einverstanden war. Aber er ging dorthin, wo sie sind und eigenartigerweise haben Prostituierte und offensichtliche Sünder die Nähe Jesu gesucht. Da war irgendetwas im Wesen Jesu, wo ihnen gesagt hat, da dürfen wir kommen. Der hat Interesse an uns. Nähe. Und Gott sucht deine Nähe. Denke immer noch an ein Zeugnis von einem Mann, der heißt, ich glaube, Alfred Engeli oder Manfred Engeli. Ein großartiger Seelsorger, der hatte mal berichtet, dass er das erlebt hat, als er dann nach einiger Zeit dann wieder die Gemeinschaft mit Gott gesucht hat, hat Gott zu ihm gesagt, ich habe mich so nach dir gesehnt. Hat mir gefehlt, dass du so lange Zeit nicht gekommen bist. Unser Leben als Christ sollte nicht von Dienst dominiert sein, sondern von Beziehung. Wir sind berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Vertrautheit. Jesus sagt, ich nenne euch Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich vom Vater gehört habe. Vertrautheit ist, ich rede mit dir über Dinge, die ich nicht jedem erzähle. Und ihr wisst, in menschlichen Freundschaften ist es ja so, da hat man den Eindruck, wir sind Freunde. Und dann erfährt man, dass der Freund nie mit dir über seine Krankheit oder Not geredet hat. Mit anderen schon. Macht dich als Freund das glücklich? Nein, du stellst Fragen. Mir hast du das nie gesagt? Also diese Vertrautheit. Und natürlich diese Verlässlichkeit, ich muss weitermachen, durch dick und dünn. Ich habe nachgeschaut, woher diese Redewendung kommt. Ihr kennt die, mit dem kann ich durch dick und dünn gehen. Die Redewendung kommt daher, dass in der Vergangenheit hieß es nicht durch dick und dünn, sondern durch dicht und dünn gehen. Das bedeutet, über eine Wegstrecke, die sehr verwachsen ist von Bäumen, sehr dicht, wo es schwierig ist, durchzugehen. Und da ist der Freund mit dabei. Er geht auch Wegstrecken, die schwierig sind, und er geht auch Wegstrecken, wo dünne Bewachsung ist, wo man leicht durchgeht. Das heißt, durch dick und dünn gehen. Habe ich was Neues gelernt. Freund Abraham wurde heute schon erwähnt, wurde als Freund Gottes genannt. Unter anderem denke ich, das kommt dort zum Ausdruck, wo Gott auf die Erde runterkommt, als er in diesen drei Engeln, oder waren drei Engel, waren es, gell? Waren es zwei? Drei. Gut. Und dann mit ihm redet und sagt, was er vorhat. Dass er nach Sodom und Gomorra geht. Und die Stadt wird vernichtet werden. Und dann redet Abraham mit Gott. Und dieses Gespräch, Gott zieht den Abraham ins Vertrauen, redet mit ihm, was er vorhat und so weiter. Er wird Freund Gottes genannt. Mose, großartiges Beispiel. Mose hat, bevor das Zelt der Zusammen, also die Hütte Gottes in der Wüste, wo dieser mobile Tempel gebaut wurde, hat er vor dem Lager des Volkes ein Zelt aufgebaut, wo er Gott gesucht hat. Und immer wenn er in dieses Zelt hineingegangen ist, ist die Rauchsäule über diesem Zelt gestanden. Und alle wussten, jetzt redet er mit Gott und jetzt ist Gott bei ihm. Und dann müsst ihr mal lesen, 2. Mose 33, 7 bis 33, so reden Freunde, vertrauter Umgang miteinander. David haben wir schon gehabt, du und ich. Gott bietet dir deine Freundschaft an. Das ist Kindschaft plus. Was ist deine persönliche Reaktion? Hast du die Feindschaft mit Gott schon beendet? Ich gehe davon aus, dass wir zusammen Menschen sind, die die Rebellion, dieses Leben und Praktizieren alltäglich von Dingen, die Gott hasst, hinter uns gelassen haben. Und die Feindschaft mit Gott beendet durch Buße, durch Umkehr, durch Gesinnungsänderung und Vertrauen. So beendet man die Feindschaft mit Gott. Das gehört zum Frieden mit Gott dazu. Buße und Glauben. Hältst du dich an Gottes Regeln mit seiner Freundschaft zu dir? Also sag schon mal, das ist ein No-Go, dass du bestimmte Dinge tust und dann denkst, es ist alles okay zwischen uns. Ja, was macht man dann? Jeder von uns entdeckt, dass er da manchmal solche Sachen hat. Ja, dann geht man her, aufrichtig geht zu Gott und sagt ihm das. Ja, was macht man mit Dingen, die man nicht einfach so abschütteln kann? Ja, da geht man her zu Gott und sagt ihm das und sagt, bitte hilf. Aber die Zielsetzung soll immer sein, du bist die Mitte meines Lebens. Zu dir hin lebe ich. Dein Wille soll mein Wille sein, auch wenn das so kümmerlich in meinem Leben realisiert wird. Aber das will ich. Pflegst du deine Freundschaft mit Gott? Komm doch her. Und das früher hatten wir alle, das war Standardsache. Stille Zeit, ganz wichtig, stille Zeit. Oh, das ist wichtig. Dass man Zeit nimmt, um mit Gott zu reden, dass man Zeit nimmt, die Bibel zu lesen. Ich frage mich, ob das heute noch in ist. Aber geh doch her und sag, okay, ich will meine Freundschaft mit Gott pflegen. Ich will ihm danken, ihm sagen, wie wertvoll mir seine Beziehung zu ihm ist. Ich will mein Herz aufmachen, wo ich Dinge habe, die ihm nicht gefallen. Ich will meinen Weg wieder auf ihn ausrichten. Ich will mich von ihm stärken lassen, mir Mut machen lassen. Das macht man in der sogenannten stillen Zeit. Eine Minute, um zum Beispiel diese Fragen kurz nachzudenken. Staune immer wieder und immer noch über dich, Gott. Hab keine andere Antwort darauf, warum suchst du unsere Nähe? Warum willst du mitten unter uns wohnen? Warum hast du so viel getan, damit das Störende weggeht? Es kann nur deine Liebe sein, deine Gnade, dein Interesse an uns. Zünde unsere Herzen an, damit wir recht entsprechend darauf reagieren und hilf uns, wo wir lau, kalt, du kennst unsere Phasen, aber du bist der Treue, du hältst uns. Wir danken dir dafür. Amen.